Direkt aus Europa, Nummer 438, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Wirtschaft und Umwelt.
Mit André Zanto und...
Ich trinke halt 7-8 Maß, manchmal mehr. Aber unter 7 gehe ich nicht. Weil das rentiert sich nicht, dass ich rübergehe.
Manchmal habe ich Durst, manchmal habe ich nicht so viel Durst. 4, 5 werden es alle dabei.
Also Prost beieinander.
Im April 1516 verordnete der bayerische Herzog Wilhelm IV., dass Bier nur noch mit Wasser, Gerste und Hopfen gebraut werden solle. Später kam noch Hefe dazu. Das Reinheitsgebot gilt nun seit 500 Jahren und ist damit sogar noch ein Jahr älter als die Reformation. Das gleiche in gut 20 Minuten im Feature. Und davor kümmern wir uns im Zeitfragen-Magazin um Wein und Whisky.
Whisky muss bei 15 Grad Raumtemperatur und 55% Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Während Wein in der Flasche noch reift, verändert der Whisky den Geschmack kaum noch.
In Deutschlands größtem Hopfenanbaugebiet. Bis zu 7 Meter hoch ragen hier die Hopfenstangen und eine Brauerei liegt neben der anderen. Herausragt im Herzen der Hallertau die Klosterbrauerei in Weltenburg.
Ich bin Brauer bei der Klosterbrauerei Weltenburg, das Ganze seit 5 Jahren. Ich bin stolz auf meinen Beruf, weil ich die Leute glücklich mache und weil ich es auch sehr gern habe, wenn ich die Leute im Biergarten sehe und sie haben ein Grinsen im Gesicht.
Wolfgang Bindel beginnt die Brauereiführung, öffnet die Tür zum Malzboden. Hier wird das Malz geschrotet, erklärt er, vorbereitet für den Biersud. Dann geht's nach unten in den Keller, es wird kalt. Bei 10 Grad vergären hier in großen Bottichen die untergärigen Biere. Etwa 8 bis 10 Tage dauert das. Brauer Bindel winkt, wir folgen ihm ins nächste Gewölbe. Die Temperaturen um den Gefrierpunkt.
Wir sind jetzt in unseren Lagerkeller. Wir können hier unser Bier 4 bis 5 Wochen lagern. Während der Lagerung reift das Bier vollständig aus. Kohlensäurebindung findet statt. Und wir haben dann endlich unser fertiges Bier.
Gerade am Wochenende führt Wolfgang Bindel bis zu 4-mal am Tag Touristengruppen durch die Klosterbrauerei. Das Weltenburger Klosterbier wird in viele Länder verkauft. Das Bier und der Tourismus sind in der ältesten Klosterbrauerei der Welt untrennbar verbunden. Im Besucherzentrum des Klosters gibt es sogar eine eigene Abteilung über die Geschichte des Bieres. Insgesamt kommen etwa 500.000 Besucher pro Jahr, sagt auch der Abt des Klosters Thomas Freihardt. Wie viele wirklich extra wegen des Bieres da sind, lässt sich nicht genau sagen. Aber es sind schon einige, glaubt der Abt.
Weil viele auch mit dem Namen Weltenburg das Klosterbier einfach verbinden und somit auch diesen Ort immer wieder auch mal sehen wollen, also den Ursprungsort dieses Bieres.
Weiter geht's. Nur ein paar Kilometer nach Bad Gögging. Das Heilbad ist bekannt für Schwefel- und Naturmooranwendungen. Doch das Hotel Eisvogel arbeitet vor allem mit Hopfen. Margit Zettel-Feldmann wässert gerade den getrockneten Hopfen. Ernte ist ja erst wieder Ende August. Doch auch in der Zwischenzeit wollen die Kurgäste Hopfenölmassagen genießen oder gleich ein Hopfenbad nehmen. Das heißt, ab in eine der Badewannen, die gefüllt sind mit warmem Wasser, Hopfen und Hopfenöl.
Beim Hopfenbad ist natürlich auch noch ein feines Weltenburger Dunkel dabei, das die Gäste dann natürlich direkt in der Badewanne dann während des Badens genießen können.
Der Hopfen spielt auch in der Küche des Eisvogels eine große Rolle. Mit Hopfen geräucherte Bachsaiblingsfilets gibt es ebenso wie eine Hopfensuppe. Als Nachspeise dann Malzbiercreme.
Der Biertourismus in Bayern. Hier im Zeitfragen-Magazin. Und gleich im Feature sprechen wir über den Ursprung von alledem, 500 Jahre deutsches Reinheitsgebot.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Also Prost!
Prost!
Max Prost!
Max Prost!
Aldersbach in Niederbayern, 150 Kilometer von München entfernt. In dem ehemaligen Kloster wird in wenigen Tagen das Jubiläum 500 Jahre Reinheitsgebot mit einer großen Ausstellung gefeiert. Organisiert vom Haus der Bayerischen Geschichte. Zum feierlichen Sudansetzen spielt die Blasmusik auf. Vor dem Reinheitsgebot von 1516 verwendeten die Brauer für ihr Bier, was ihnen gefiel und was gerade zu haben war, erklärt Reinhard Riepertinger vom Haus der Bayerischen Geschichte. Hafer, Gerste, Weizen und allerlei andere Zusätze.
Zum Teil hat das wirklich, wenn es zum Beispiel Kümmel war, hat das halt eher wirklich geschmackliche Hintergründe gehabt. Zum Teil wollte man auch die berauschende Wirkung verstärken, zum Teil vielleicht auch besser konservieren damit.
Die Biere, die vor 500 Jahren zur Geburtsstunde des Reinheitsgebots gebraut wurden, hatten meist weniger Alkohol als die heutigen Vollbiere, zwischen 2 und 3%. Bayern war damals noch gar nicht Biernation, sondern Weinland. Es wurde mehr Wein angebaut als Bier gebraut. Erst mit den Klimaveränderungen im 16. Jahrhundert ging der Weinanbau zurück und der Bierkonsum nach oben. Gunther Hirschfelder von der Universität Regensburg.
Historiker sprechen von der kleinen Eiszeit, die sich über mehrere Generationen in Europa ausgebreitet hat. Das hatte zur Folge, dass der Weinbau nördlich der Mittelgebirge weitgehend zum Erliegen gekommen ist, sodass Bier seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zum Volksgetränk Nummer 1 in Europa geworden ist. Und das 19. Jahrhundert ist dann die eigentliche Blütezeit des Biers in Deutschland.
Und das hat auch mit der technischen Entwicklung zu tun, wie Reinhard Riepertinger erklärt.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist diese Linde Kältemaschine, die es einfach ermöglicht hat, die Gär- und Lagerkeller exakt zu kühlen. Vorher hat man das mit Natureis gemacht, das man aus Seen, Weihern, vielleicht zugefrorenen Flüssen gewonnen hat. Das war natürlich sehr zeitaufwendig und auch von der Menge her immer schwieriger. Und als man es zum ersten Mal geschafft hat, mit einem Art Kühlschrank, sage ich jetzt mal, diese Keller zu kühlen, war das natürlich sehr viel einfacher, einfach anders zu brauen, verlässlicher zu brauen.
Erst mit der neuen Kältetechnik beginnt die weltweite Erfolgsgeschichte des Bieres.
Und jetzt erst haben wir eine Situation, dass in Spanien, aber vor allem in Italien und auch in Griechenland die ersten Großbrauereien entstehen, die hier ein ganz neues Getränk auf den Markt bringen. Parallel kommt es in Australien, vor allem aber in den USA zur Gründung von Brauereien, hier konzentriert und riesig.
Wenn ich mir die Biere so in Holland und irgendwann oder Belgien anschaue, wo Mais drin ist, das ist ja schlimm. Ja, es soll bei Hopfen, Wasser, Gerste bleiben und Hefe. Ja.
Nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 übernahmen auch andere Länder ähnliche Regelungen, die ab 1906 im gesamten Reichsgebiet galten. Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauerbundes.
Wer experimentieren möchte mit Früchten, mit Gewürzen, mit Kräutern, der kann das tun in 15 Bundesländern.
Nur in einem ist das nicht möglich, in Bayern. Die Zahl der Braustätten ist deutschlandweit auf fast 1400 angestiegen. In jüngster Zeit gab es immer mehr Neugründungen, vor allem von kleinen Betrieben, von Wirtshaus- und sogenannten Craft-Bier-Brauereien.
Wir sind mit 40 verschiedenen Bieren, die wir im Programm haben, sicherlich einzigartig und geben uns jegliche Mühe, mit den neuen Rohstoffen auch wirklich im Monatsrhythmus 1 bis 2 neue Biere auf den Markt zu bringen, auch mit anderen Brauereien die Zusammenarbeit zu suchen. Und das ist das, was unser Craft-Beer-Business so ausmacht.
Götz Steine, er ist Braumeister bei Kamba in Truchtlaching, in der Nähe des Chiemsees in Oberbayern. Kamba braut seit 2008 Craft-Biere. Das Sudhaus in einer alten Mühle ist zugleich Gastwirtschaft. Man kann sehen, wie gebraut wird, was man gerade trinkt.
Zur Mühle hört man hier recht gut.
Vielfalt ist das Ziel. Das geht auch innerhalb des Reinheitsgebotes, mit Hopfenarten, die erstaunlich fruchtig schmecken können, nach Mango oder Zitrone. Bier wird zum Getränk für Feinschmecker. Da kann dann eine Flasche 0,75 Liter schon mal 20 Euro kosten. Ein dunkles, 8 Monate gereift im Bourbon-Eichenholzfass.
Früher hat man, wenn man zu Besuch kam, eine gute Flasche Wein verschenkt. Heute darf das durchaus auch mal ein Bier sein.
Gut, dann gehen wir mal ins Sudhaus. Die Vorgänge, die hier passieren, das Malz wird geschrotet, wird mit warmem Wasser eingemeischt in der Maischepfanne. Hier wirken dann die Enzyme, die das Malz mitbringt, und bauen.
Franz Ernstperger wurde hier auf dem Brauereigelände geboren. Seit 1970 leitet er Lamsbräu, ein Familienunternehmen, gegründet 1628 in Neumarkt in der Oberpfalz. In den 80er Jahren stellte er den Betrieb schrittweise auf biologische Zutaten um. Lamsbräu
ist inzwischen Weltmarktführer im Bio-Biersektor mit rund 85.000 Hektoliter Jahresproduktion. Am Anfang stieß er bei seinen Braukollegen oft auf Unverständnis und Ablehnung.
Heute ist der mich damals am meisten angegriffen hat, selbst Hersteller von Bio-Bier. Nachahmung ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Lamsbräu hat eine eigene Mälzerei. Heute eine Seltenheit im deutschen Brauwesen.
Einer unserer jüngsten Lehrlinge, ganz natürlich der Bürster.
Und der Hopfen wird, auch das ist inzwischen die Ausnahme, nicht als Extrakt oder in Form von Pellets verarbeitet, sondern mit der ganzen Dolde. Die Bioqualität hat ihren Preis. Das Bier ist teurer als das normale, rund 20 Cent pro Flasche.
Ein Prost auf den netten Herrn, der bei uns sitzt.
Ja. Prost, 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 Prost.
Von Georg Gruber im Hier sagt danke fürs Zuhören André Zanto.
Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten. US-Verteidigungsminister Mattis will, dass sich die NATO-Staaten noch in diesem Jahr auf ein Abkommen über die künftigen Rüstungsabgaben verständigen.
Deutschlandfunk. Nachrichten leicht. Der Wochenrückblick in einfacher Sprache.
Der SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier wird neuer Bundespräsident. Die Bundesversammlung hat ihn am Sonntag gewählt. Steinmeier war bis vor kurzem der Außenminister von Deutschland. Jetzt wird er der Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck. Die Parteien CDU, CSU und SPD haben Steinmeier als ihren gemeinsamen Kandidaten aufgestellt. Die Parteien Die Grünen und die FDP haben gesagt, wir unterstützen Steinmeier. Deshalb hat er viele Stimmen in der Bundesversammlung bekommen. Die Linke, die AfD, die Freien Wähler und die Piratenpartei haben eigene Kandidaten aufgestellt. Diese Kandidaten haben weniger Stimmen bekommen als Steinmeier. Nach seiner Wahl hat Steinmeier gesagt, ich will als Bundespräsident häufig mit jungen Menschen sprechen. Denn wenn sich die Jugend nicht mehr für Politik interessiert, ist das gefährlich für die Demokratie. Steinmeiers Amtszeit beginnt am 19. März. Die deutsche Autofirma Opel gehört zum Konzern General Motors aus dem Land USA. General Motors will Opel verkaufen. Weitere Nachrichten in einfacher Sprache und in langsamerem Sprechtempo finden Sie auf unserer Webseite nachrichtenleicht.de.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Klingelte das Telefon. Hier ist Volodya Putin. Ach so. Wie geht's denn so? Ja, die haben mich hier eingeladen zu einer Hafenrundfahrt. Ich dachte, du machst das. Gern. Und dann kam der mit seiner Frau und zwei hübschen Töchtern an Bord. Und da waren vier Polizeiboote. Voraus, Backbord, Strollbord und Achtern. Wunderbar, dachte ich. Kannst du einen trinken dabei? Und er auch.
Da war Schröder noch Kanzler. Und die sind ja befreundet. Dann sagte Herr Schröder, ja, mein Name ist Schröder, guten Tag. Ja, mein Name ist Dresden.
Ein friesischer Seebestatter. Ein Feature von Paula Schneider. Eben noch ist Opa auf den Balkon gegangen. Die Winterjacke überm Bademantel zugezurrt. Nachmittägliche Spatzen und gefrorene Pfützen mit schwachen Augen fixierend. Hat den Aschenbecher auf dem Klapptisch zu sich herangezogen und langsam, ruhig, mit sich zufrieden, die dritte und letzte Zigarette des Tages geraucht. Und dann ein fremder, dünner Mann.
Wir, die Seebestattungsreederei des Bruder Drees, wissen aus langer Erfahrung, wie Menschen sich fühlen, die einen Angehörigen verloren haben. Die Reaktionen auf diesen Einschnitt können so unterschiedlich sein wie die Menschen selbst.
Stoisch blickt der dünne Mann die paar Rentner an, die sich zwischen dem altmodischen Zweimaster und den zugeknöpften Gestalten am Bug verirrt haben. Bart und Haarschopf liegen schlohweiß auf seiner dunklen Jacke. Bruder Dries, so heißt er. Getauft in Nordfriesland, als der Krieg eben vorbei war. Ein Oktobertag, Laub auf der sich entfernenden Kurpromenade. Das dunkel beplankte Schiff lässt auch den dicken Kolberger Leuchtturm hinter sich, der seine Spitze im Krieg verloren hat. Jetzt steht der Turm schon lange in Polen, in Gworbrzeg. Aber die kleine Trauergesellschaft auf dem Schiff ist aus Berlin. Eine Witwe und zwei erwachsene Enkel von Herrn S. Der war auf dem dicken Leuchtturm Funker in Kolbergs chaotischen letzten deutschen Tagen, erzählt die Witwe. Viele habe er gerettet. Herr S. hat in seinen späten Jahren für die deutsch-polnische Freundschaft gekämpft. Kurz hinter der Hafenmauer frischt der Wind auf.
Wir wären noch gar nicht losgefahren, wären wir das gewusst hätten.
Der Seegang zwingt die Passagiere, sich an der Reling festzuhalten, wirft das schmale Schiff herum wie ein Spielzeug. Aber die Witwe an der Reling steht aufrecht, tapfer im nassen Wind, wie ein Mast. Die Jacke hochgeschlossen bis zum Kinn und lächelt.
Und gerade auch mein Mann muss ja das alles erlebt haben, noch Schlimmeres. Ja, und irgendwie fühlt man sich dann solidarisch und das machst du auch, ja, das hältst du aus, ihm zuliebe. Also ich wollte nun das Meer auch mal erleben, auch wenn es so ist, so stark und so stark bewegt.
Dries hält die Urne fest zwischen den Knien.
Wenn die runterfällt, dann wird sie kaputt. Das ist wie Zwiebeln.
Friede seine Asche.
Ungerührt schluckt die Ostsee den Kranz, schluckt die Urne, schluckt 3,5 Kilo Asche.
Also wenn er sein richtiges Ritual abspielen kann, nehme ich an, doch könnte ich mir vorstellen, ist schon recht feierlich, ja, auch mit diesen Glasen.
Glasen. Viermal die Schiffsglocke schlagen. Ein Seemannsbrauch wie der Rasmusschluck, bei dem man wortlos einen Schluck Wodka aus dem kleinen Plastikbecher trinkt und den zweiten ins Meer gießt, der Urne hinterher.
Das muss sein, wenn man diese Beziehung hat zum Meer und zu den Schiffen. Die werden ja auch mit diesen Dings dann geweckt. Das ist ja nicht bloß, naja, Wachablösung sozusagen. Ja, und Wachablösung war ja im Grunde genommen, aufwachen ihr anderen, jetzt können die mal in eine Koje. Ja, das kannte er ja alles. Der eine Enkel, der fährt auch sehr gerne an die Ostsee mit seinen Kindern. Und jedes Mal, wenn du ins Wasser gehst, kannst du sagen, na, Opachen.
Die Seeleute sagen, das Leben ist eine große Reise und der Tod ist das Einlaufen in den Heimathafen. Der jüngste Tote hier bei meinen Seebestattungen war ein totgeborenes Kind.
Heute sitzt Dries in seinem Hamburger Parterre-Büro. Schmerzen plagen ihn. Sein langer Körper sitzt verdreht auf dem antiken Sofa. Die Knie in der schmalen Anzughose stehen eckig vor.
Zum Arzt? Das macht alles nur schlimmer. Ich schaue mir eine schöne Frau an, dann geht's mir gleich viel besser.
Es gibt ja auch Leute, die im Krankenhaus sind und um die sich niemand kümmert. Die sind sehr einsam. Da bringt mal eine Blume vorbei oder ein bisschen Obst. Bitte.
Wenn er aufsteht, um eine Paarurne, seine eigene Erfindung, oder Zeilen von Putin zu suchen, schlägt ihm ein heftiger Schmerz in die Seite. Er ächzt, verharrt bewegungslos 2 Sekunden und richtet sich endlich mühsam vollständig auf. Dann zeigt er mir ein Foto von einem der Schiffe, die er, der Captain, früher mal besaß. Früher. Und jetzt? Seebestatter also.
Ich mache das schon seit 12 Jahren. Und mit Behörden habe ich ja insofern auch nur etwas zu tun. Ich musste denen eine Bescheinigung schicken, dass die Bestattung da und da durchgeführt wurde, an dem und dem Datum. Und da Stempel und Unterschrift. Und das war's. Wir brauchen nicht. Habe ich erzählt von diesen Bestattungen aus der Luft? Nach dem Muster gibt meine Asche den Wind. Also das hat mich bewegt und begeistert. Sie müssen sich mal vorstellen, rechts ist der Pilot, links sitzt der Segelbestatter, also ich. Und dann die Urne zwischen den Kniescheiben und die ganzen Blumen mit den Kränzchen und so weiter. Viel Platz ist ja nicht. Ringsherum alles eine riesen Blumenpracht. Und dann sage ich dem Pilot, so geh mal runter jetzt und dann mach die Tür auf und dann wird die Asche ausgegossen aus der Urne.
Ich war mal wieder der Erste, der das angeboten hat.
Jetzt machen die anderen das auch. Das kann auch gar keiner verbieten, weil wir machen das außerhalb der 12-Meilen-Zone. Da kann jeder machen, was er will. Soweit geht die nationale Grenze und dann ist alles internationales Gewässer. Und außerdem ist es ja Quatsch, warum ist es verboten? Das ist also 20 hier um deutsche Asche, die ein deutsches Krematorium verlassen hat, die ist garantiert ökologisch sauber. Die Elbe wird ganz anders verschmutzt.
Aber Bestattungen im Wasser sind vielen unheimlich. Postboten zum Beispiel, die sich weigern, Päckchen auszuliefern, auf denen Vorsicht Urne steht.
Wir wissen noch, wie aus Zeitungspapier so ein Schiffchen gebaut wird. Nicht? Wir haben gebaut so ein Riesending aus Japanpapier, dann schön verstärkt und dann die Asche da reingetan, in dieses Schiffchen. Und dann haben wir das schwimmen lassen. Das ist offiziell nicht erlaubt, aber deswegen fühle ich mich ja nicht als Verbrecher, wenn ich das nicht mache, wie das in den Vorschriften steht. Das ist ja auch unlogisch. Warum wird das so eine Urne vorgeschrieben? Das kostet nur Geld.
Und wenn schon Urnenpflicht herrscht und Wasserlöslichkeitspflicht, muss die Urne nicht immer aus Salz sein. Bruder hatte die Idee einer Urne aus Brot, also Gerstenteig. Ein Hamburger Bäcker bäckt nach Bedarf. Vor über 20 Jahren war Dries Besitzer von 13 Hamburger Kneipen. Bier, Jazz, lustig sein. Aber ihm war es nicht mehr genug. Es müsste wieder weitergehen. Also warum nicht in den Osten ziehen? 1987, 88. Alles schien möglich.
Weil ich ja damals der Erste war. Also im gastronomischen Bereich, in Moskau, Handelsregister Nummer 1. Das ist geschichtliche Wahrheit, das lässt sich ja nicht wieder wegdiskutieren. Das war natürlich auch eine so gesehen hochinteressante Geschichte. Na, wie betreibt man eine Gaststätte nach westlichem Muster in der damaligen Sowjetunion? Da gab es keine Experten, die man mal fragen konnte. Nix, 0,0.
Ein sozialistisches Joint Venture.
Meine Partnerin war damals die Stadt Leningrad.
Die erste Westkneipe in Leningrad. Die erste mit Hamburger Bier.
Auch Leningrad war aufgeregt. Aufbruchsstimmung durchwehte die Straßen. Hatte doch Gorbatschow selbst mehr Gastronomie gefordert.
Wir reden jetzt von Geld verdienen. Naja, und das habe ich mit Putin auch besprochen. Das hat er ja recht dazu.
Besprochen mit Putin?
Ja, den habe ich mal kennengelernt über Bier trinken. Der hat ja jahrelang in Dresden gelebt, der Putin. Vom KGB war er da. Er war stellvertretender Oberbürgermeister von Leningrad. Ich bin ja nicht mehr in Leningrad. Damals und jede Woche einmal gesehen mindestens.
Weil Putin trinkt leidenschaftlich gern Bier.
Das ist eben in der Gastronomie, in der geselligen Gastronomie, so üblich, dass man du zueinander sagt. Und also, so ist es auch gelaufen. Damals, zu kommunistischen Zeiten, da war die Welt in Ordnung. Aus meiner Sicht jedenfalls. Ich freue mich auch jeden Morgen, wenn ich aufwache, dass ich allein bin. Und ja, dass ich den Tag frei gestalten kann. Ich kann machen, was ich will, das tue ich auch. Und ich weiß morgens nicht, was im Laufe des Tages passiert und wie der Tag dann enden wird, das weiß ich nicht. Aber in so einer Familie, da weiß man es dann überwiegend jeweils einigermaßen genau.
Ich bin frei.
Also, ich finde es dann aber auch aufregend, frei. Also in gewisser Weise frei. Ich bin ganz frei. Ich fühle mich jedenfalls so. Frauen sind kompliziert. Ich unterhalte mich ungern mit meiner Stehlampe und als Alleinleber oder Lebender gehe ich demzufolge ab und zu oder oft in irgendeine Kneipe. Weil da Menschen sind, ich brauche das Gespräch. Ich will noch lernen, ich will auch dazulernen, ich will auch was erleben. Und das kann ich bei mir zu Hause nicht, weil da ist keiner. Nicht mal eine Katze habe ich da. Man hat auch Gedanken, die muss man einfach mal loswerden. Und das kann man nicht mit der Stehlampe erledigen. Aus Hamburg kriege ich komischerweise kaum Aufträge. Ja, Sie kennen auch dieses berühmte Sprichwort, wie gesagt, dass der Prophet im eigenen Lande nichts gilt. Ja? Ich war lange Zeit Stammgast in einer Rentnerkneipe, liegt bei mir gleich in der Ecke. Und dann habe ich als Scherz gesagt, wenn mich einer fragte, was willst du denn eigentlich in dieser Kneipe? Ja, ich war doch meine Kundschaft. Die starben nachher, alle paar Tage starb da einer weg. Sie glauben doch wohl nicht, dass ich einen einzigen Auftrag gekriegt habe.
Den Auftrag, meinen Opa zu bestatten, hat er bekommen. Dabei habe ich Bruder Dries kennengelernt. Auf einem polnischen Schiff vor Stettin. Sein Mietwagen hatte einen ungültigen Vertrag und er hatte von der Grenze her trampen müssen. Mit dem großen Kasten fürs Schifferklavier.
Meine Quetschkommode.
Und mit Urne und Blumenpracht in einer Tüte von der Pennymarkt-Filiale am Ende der Straße.
Eine Produktion des Deutschlandfunks 2010.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 437. Das nördlichste deutsche Bundesland ist Schleswig-Holstein. Da haben viele Bauern Kühe und produzieren viel Milch. 60% der Bauern haben da Milchvieh, obwohl sie am Verkauf der Milch schon seit 2 Jahren zu wenig verdienen. Die Milchviehhaltung ist zu einem Verlustgeschäft geworden, aber die meisten machen trotzdem weiter, weil sie denken, dass die Milchpreise auch mal wieder steigen werden. Denn die Nachfrage nach Milchprodukten aus Deutschland, die in China und in den arabischen Ländern zurückgegangen ist, könnte ja auch wieder steigen. Und die EU-Sanktionen gegen Russland werden ja wohl auch mal wieder wegfallen. Und dann wird Putin wohl auch das Einfuhrverbot für landwirtschaftliche Produkte aus der EU wieder aufheben, das er im August 2014 erlassen hat, weil die EU vor 3 Jahren angefangen hat, wirtschaftlichen Druck auf Russland auszuüben, damit Putin aufhört, die Separatisten im Osten der Ukraine militärisch zu unterstützen. Katrin heißt eine 25 Jahre alte Bäuerin, die auf dem Bauernhof ihrer Eltern 10 Kilometer östlich von der Hamburger Stadtgrenze groß geworden ist. Ihr Vorname ist von dem Vornamen Katharina abgeleitet, aber sie schreibt sich mit C. Ihr Mann heißt Sven, er ist 3 Jahre älter. Sie haben erst vor 1,5 Jahren geheiratet, sind aber schon seit mehr als 7 Jahren zusammen. Dass sie sich gleichberechtigt um den Hof kümmern, hat sich so ergeben, meint Sven, ohne dass sie das bewusst so geplant hätten. Seine Frau ist da aufgewachsen, sie freut sich aber immer noch jedes Mal aufs Neue, wenn auf dem Hof ein Kalb zur Welt kommt, obwohl das bei 100 Milchkühen natürlich ziemlich oft geschieht. Wenn man dann im alten Kuhstall sieht, wie eine Kuh sich über ihr erst 2 Stunden altes Kalb beugt und ihre Zunge immer wieder über das Fell des Kälbchens gleiten lässt, kommt einem die Kuh sehr groß vor, so dass man fast sagen könnte, sie wäre riesengroß oder riesig. Um auch neue Maschinen und Umbauten am Hof finanzieren zu können, müssten sie die Milch für 40 bis 43 Cent verkaufen. Um keinen Verlust zu machen, müssten sie mindestens 36 Cent für den Liter Milch bekommen. Bekommen tun sie aber nur 25 Cent. Ihr Verlust beträgt Tag für Tag etwa 500 Euro. Trotzdem geben sie den Kampf nicht auf, denn sie leben ja nicht nur vom Milchverkauf. Kühe, die nicht mehr genug Milch geben, werden verkauft
Und für die Kälber bekommen sie auch Geld, und zwar nicht wenig, denn Kalbfleisch isst man in Deutschland sehr gerne, sowohl als Kalbsbraten als auch als Kalbsschnitzel. Und Kalbsleberwurst schmeckt den meisten Deutschen viel besser als andere Leberwurst. Die beiden arbeiten 80 bis 90 Stunden in der Woche, denn die Kühe wollen jeden Tag etwas zu fressen haben und müssen auch an Sonn- und Feiertagen gemolken werden. Sie stehen um 16:45 auf und arbeiten bis auf eine halbe Stunde fürs Frühstück und eine halbe Stunde fürs Mittagessen, durchgehend bis abends um 19:30. Nach dem Abendessen sehen sie bestimmt nicht noch lange fern, sondern gehen schon früh zu Bett, weil sie am nächsten Morgen wieder früh aufstehen müssen. Während ihres kurzen Urlaubs muss sie jemand vertreten. Aber worauf sie sich einlassen, wenn sie den Hof übernehmen, war ihnen schon klar, als sie die Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister gemacht haben. Nur mit diesem jahrelangen Rückgang der Milchpreise hatten sie nicht gerechnet. Je größer ein Hof ist, desto schneller rentieren sich neue Maschinen. Deshalb nimmt die Zahl der Höfe ab und die verbleibenden werden immer größer. Katrins Eltern hatten nur 60 Kühe und nun sind es schon bald doppelt so viele. Mehr dürfen es aber nicht werden, damit sie die Arbeit noch schaffen. Manchmal müssen sie auch deshalb Geld für neue Geräte ausgeben, weil sich die gesetzlichen Bestimmungen ändern. Wenn sie die Gülle bald bodennah ausbringen müssen, müssen sie 60 oder 70.000 Euro in einen neuen Güllewagen investieren. Diese Kosten wollen sie dann mit den Einnahmen von den Kühen finanzieren. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 437. Danke.